In Stuttgart habe ich ein Café gesehen beim Vorbeifahren und das Café heißt Hüftengold. Da habe ich gedacht, was für ein süßer Name. Hüftengold. Wie ist es denn, wenn man da die Törtchen und die Eclairs und diese süßen Versuchungen sieht, da weiß man schon, wie die einem gut tun auf der Hüfte. Hüftengold. Ja, also, das ist das Wesen einer Versuchung. Das wäre doch keine Versuchung, wenn man eklig sich abwendet. Dann wäre es doch keine Versuchung. Also, wir haben einen Hund, der schon genau weiß, was ihm schmeckt und was ihm nicht schmeckt. Und wenn ich dann irgendwas habe, das ist jetzt schon ein bisschen älter, und ich halte es dem Hund hin, dann macht er einen Satz von einem Meter auf die Seite und guckt mich an, was traust du dich mir, das Ding zu anzubieten? Also das ist dann keine Versuchung. Ja, das Schlimme an der Versuchung, wie war das da? Die süßeste Versuchung, seit es Schokolade gibt. Oder hören wir ja so Sachen. Also normale Schokolade ist schon gar nicht mehr gut, also da gibt es süßere Versuchungen. Also es wäre keine Versuchung, wenn wir nicht versucht wären. Aber das Schlimme an so einer Versuchung ist, das ist so eine Versuchung und wenn es dann am Hüftengold ist, dann ist man traurig darüber. Also das merkt man erst hinterher, dass so eine Versuchung ein böses Ende hat. Das ist eine Versuchung. Das ist ja nicht was wirklich Gutes, das ist eine Versuchung. Es lockt einen, etwas zu tun. Und den Preis bezahlt man später. Man merkt es erst hinterher. Das ist das Schlimme an Versuchungen. Dass der erste Blick auf eine Versuchung ist immer toll. Der sieht immer sehr einladend und ja, sieht immer toll aus. Mein Thema heute ist kein schönes. Es gibt den größten Versucher der ganzen Welt. Und darüber redet man nicht so gern. Und ich habe mich gefragt, ist ja tatsächlich so, über diesen Versucher denken wir nicht gerne nach, als ob es den nicht, für mich nicht gibt. Das ist halt das Problem. Ein Versucher, der kommt ja nicht so daher, dass man gleich erkennt, dass es ein Versucher ist. Ganz im Gegenteil. So ein Versucher ist vielleicht jemand, wo du denkst, ist mein bester Freund oder meine beste Freundin. Total lecker auf den ersten Blick. Das ist vielleicht etwas, was du denkst, das wäre ganz gut, wenn ich es hätte. Und die Abrechnung kommt später. Wir haben es gesungen, wir haben geredet und wie wichtig. Wir alle glauben sowas von intensiv daran, ja, Jesus lebt, Jesus Christus lebt in meinem Herzen, er lebt, er ist da, er wirkt, er tut Wunder, das glauben wir. Aber der Versucher, der ist irgendwie ganz weit weg. Und das ist ein Riesenfehler. Das ist ein Riesenfehler, weil er gar nicht weit weg ist. Er ist überhaupt nicht weit weg. Nur erkennen wir ihn nicht oder wir wollen ihn nicht sehen. Und es ist so gefährlich. Das ist so gefährlich. Weil die Abrechnung später kommt. Weil es etwas tut mit uns. Und du musst dir mal vorstellen, wer sind wir denn? Dieser Versucher, der hat ja nicht einmal Halt vor dem Sohn Gottes gemacht. Ja, denkt ihr, wenn der sogar Jesus Christus versucht, dass er euch ungeschoren lässt? Uns kleine Lichter, der hat uns doch ruckzuck im Sack. Das Blöde ist bloß, dass die Abrechnung, die kommt halt spät, die kommt halt später. In dieser Versuchung fühlt es sich vielleicht sogar super duper duper an. Das fühlt sich nach Erfolg, nach Sieg, nach Gut, fühlt sich das an. Worauf es besonders da sich anfühlt oder wie sich's anfühlt, Recht. Du fühlst dich im Recht. dass du Recht hast. Weil der Versucher dich packt, woran du am leichtesten zu packen bist, und ich sage dir, was das ist, dein Ego. Dein Ego. Ich weiß, wir alle haben kein Ego. Wollen wir nicht haben. Wir sind doch alles ganz tolle Mädels und Jungs. Das ist eben weit gefehlt. Wir haben ein Riesen-Ego. Jeder hat ein Riesen-Ego. Und daran packt er uns. Und ja, ich will mit euch einen Bericht aus dem Neuen Testament, aus dem Matthäus-Evangelium angucken, um einfach da mal reinzuschauen, wie macht der das zum Beispiel und wie kann man dann zum Beispiel damit umgehen. Das ist in Matthäus Kapitel 4. Und hier wird berichtet, wie der Teufel sich an Jesus ranmacht. Wo er sich an ihn ranmacht, wie er sich an ihn ranmacht und was Jesus damit macht. Als Hinweis für uns, woraus wir lernen können. Ich lese uns die ersten 11 Verse. Matthäus Kapitel 4, Vers 1 bis 11. Da ward Jesus vom Geist in die Wüste geführt, auf dass er vom Teufel versucht würde. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat zu ihm und sprach: Bist du Gottes Sohn? So sprich, dass diese Steine Brot werden. Und er antwortete und sprach: Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Da führt ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellt ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn? So lass dich hinab. Denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln über dir Befehl tun und sie werden dich auf den Händen tragen, auf dass du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Da sprach Jesus zu ihm, wiederum steht auch geschrieben, du sollst Gott, deinen Herrn, nicht versuchen. Wiederum führt ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und alle Herrlichkeit und sprach zu ihm, das alles will ich dir geben, so du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm, heb dich hinweg von mir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst anbeten Gott deinen Herrn und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel und siehe, da traten die Engel zu ihm und dienten ihm. Warum ist es so mit diesem Teufel? Können wir aus dem Alten Testament lernen. Dieser Teufel ist ein gefallener Engel Gottes. Gott ist umgeben von Engeln und das war einer, der gesagt hat, ich bin doch selber Gott. Und es ist ein Kampf um Seelen. Solange es Menschen gibt, ist es ein Kampf um Seelen. Gott in seiner Liebe und Gnade, Vergebung durch Jesus Christus, will die Seelen zu Gott holen in das Licht, in das ewige Leben, ein Leben bei Gott. Und der Teufel will das Gegenteil. Der will beweisen, guck hin, diese Menschen, die folgen dir nicht, sie lassen sich verführen. Die sind schwach, die haben ein Riesenego und da packe ich die an diesem Ego. Und hier sehen wir jetzt, wie er das mit Jesus versucht. Also die Geschichte davor ist die, dass Jesus getauft wurde. Das ist ja auch interessant. Gleich nach dem Schritt, wo Jesus demütig ist, sich taufen lässt, sein Vater sagt, mein geliebter Sohn, nach diesem Schritt, wird er versucht. Schon auch interessant. Das ist vielleicht so wie, was weiß ich, wir fühlen uns gerade so richtig gut auf dem christlichen Weg. Gerade dann kann es kommen. In die Wüste, also Wüste, ich denke, es war die richtige Wüste, aber Wüste, biblisch gesehen, in den Berichten, das ist ein Bild für den Ort, Gott zu begegnen, Gott zu erfahren, ein Ort der Stille. Wir lesen auch im Neuen Testament später, Jesus hat sich oft in die Wüste zurückgezogen, der wollte seine Ruhe haben. Kein Lärm, kein Geklapper, kein irgendwas, einfach Ruhe, um im Gebet mit seinem Vater zu reden. Das ist Wüste, also ein Ort der Abgeschiedenheit, ein Ort der Ruhe. Aber wie wir hier sehen, das ist auch keine Garantie. Jetzt ziehst du dich zurück, um Bibel zu lesen, um das Gebet zu haben, und genau da erwischst dich. Und so ist es hier. So wird diese Wüste auch ein Ort der Versuchung, ein Ort der Herausforderung. Also Jesus wird also vom Geist Gottes, also er hat sich taufen lassen, er geht jetzt, um mit seinem Vater zu reden, um eine Gotteserfahrung zu haben, und dort wartet die Versuchung. Im Hebräer 2, Vers 18 können wir lesen, denn darinnen er gelitten hat, Jesus, und versucht ist, kann er helfen denen, die versucht werden. Und das will ich heute Morgen versuchen. Also, Jesus hat es selber erlebt und hat es durchlitten, und wir können etwas daraus lernen. Denn darin, wo Jesus selber gelitten hat und Mensch geworden, wo er Probe gestellt ist, kann er natürlich denen helfen, denen das auch passiert. Nämlich dir und mir. Und das ist ja das Schöne, dass der Sohn Gottes, dass er ganz Mensch geworden ist. Also ganz Mensch. Das war für ihn auch nicht einfach. Also Mensch, so wie du und ich. Der auch in Situationen gerät, die ihn herausfordern, die ihn auf der Probe stellen, sozusagen aufs Glatteis. Und das macht der Teufel, er führt dich aufs Glatteis. So dass du ausrutschst. Also, warum wird jetzt Jesus oder ein Mensch wie wir auf die Probe gestellt? Das können wir wissen. Also, Gott braucht es nicht. Gott braucht es nicht. Aber scheinbar brauchen wir das, weil unser Ego unsere Nase ein bisschen zu hoch gehoben hat. Weil es vielleicht ab und zu nötig ist, um uns wieder demütig zu machen. Also das ist auch klar, auch Gott selber sieht diese Zeit auf Erden, die wir haben, als eine Ausbildungszeit, um deine Seele würdiger zu machen. Ist ja nicht so, du bekehrst dich und dann ist das alles rum. Sogar Gott selber arbeitet an dir, schickt dir Dinge. Ja, es kann sein, dass du krank wirst und es ist etwas, was dir geschickt ist, damit du demütig wirst. Das kann sein. Das erkennt man meistens erst hinterher. Also, dass wir in Krisenzeiten, in Zeiten von Herausforderung, besonderer Härte, dass wir dadurch Stärke unseres Glaubens erleben. Ist mir persönlich so gegangen, vielleicht ist es euch auch so gegangen oder wird es euch so gehen. Also was eben ganz wichtig ist, und da bin ich ganz traurig darüber, dass manche Christen, die in ein Loch fallen, dass sie ja, daran zweifeln, dass es einen Gott gibt. Wie kann der mich in ein Loch fallen lassen? So ist es halt nicht. Der hat seinen Sohn sterben lassen müssen. Der Paulus war krank, der war blind. Wir betrachten den Römerbrief, den hat er diktiert. Der konnte nicht mehr sehen, konnte nicht mehr schreiben. Ja, also wenn ein Apostel mit dem Heiligen Geist gesegnet krank war, ja, also dann dürfen wir doch nicht denken, wenn wir krank sind, dass uns Gott verlassen hat. Sondern das ist doch so ähnlich wie mit der Erziehung, oder? So, wenn man ein Kind kriegt und dann lässt man das Kind halt einfach immer machen, was das Kind will, da kann man nicht erwarten, dass das Grundsätze und dass das Linien, das kann man nicht erwarten. Und so ist es mit uns auch. Unser Ego, das pfeift durch die Gegend wie ein Heißluftballon. Das muss, so ist halt. Das ist eine Erziehung Gottes. Leider, wie ich schon gesagt habe, erkennt man vieles davon erst im Nachhinein. Das ist die Weisheit des Alters, wenn man dann zurückguckt und sagt, jetzt verstehe ich, warum das gut war, dass dieses Tal in meinem Leben war. Natürlich, wenn du im Tal sitzt, dann findest du es nicht gut. Aber wenn du weißt, dass das zum Weg Gottes gehört, dann soll es helfen. Weil es so ist, dass durch solche Erfahrungen hindurch der Mensch, der immer wieder bei Gott, sich zu Gott zurückdreht, einfach einen stärkeren Glauben kriegt, neues Zutrauen kriegt. Das ist schon so. Zu dem Glauben, der dank des Heiligen Geistes in uns wohnt. Also ich habe gelesen, Martin Luther hat gesagt, Anfechtungen, also solche Situationen, die mich pieksen, lehren aufs Wort hören, hat der Luther gesagt. Solange du allein super duper mit deinen Versuchungen da kommst, ja, da suchst du nicht im Wort nach Hilfe. Aber wenn du nicht mehr weiter weißt, dann suchst du im Wort nach Hilfe. Und das meint der Luther. Also wenn es dich richtig piekst, das lehrt dich, aufs Wort zu hören. Und das geht mir selber so. Dass also manche Bibeltexte, die vorher mir nichts so gesagt haben, in schwierigen Situationen plötzlich eine Kraft entwickeln und ich verstehe mehr, ja, welche Hilfe da drin steckt. Und das ist halt leider. Leider reifen wir nur in Krisenzeiten. Ich denke manchmal, wenn man so einen Mensch nimmt und steckt den dann in völlig keimfreie Kammer und lässt den da 20 Jahre und holt den raus, der stirbt ja in 3 Tagen, weil, ja. Deshalb denke ich, also ich hab lange nicht verstanden, warum meine Schwester so gute Widerstandskräfte hat. Die hat immer Sandkuchen gebacken, hat ihn gegessen. Da habe ich aber gedacht, das kann doch nicht sein. Ja, das sind Impfungen, das ist gut. Also, ja, wir werden widerstandsfähiger durch solche Dinge. Und das müssen wir einfach akzeptieren und annehmen. Ihr werdet das Ganze anders erleben, wenn ihr denkt, das ist gut. Darin vielleicht auch die Führung Gottes suchen in solchen Dingen. Ja, sind auch heute Morgen hier, die geplagt sind seit Jahrzehnten mit schlimmen Dingen, wo man sich sagt, ich will doch alles recht machen. Warum ist es denn da? Ja, also der Heilige Geist führt Jesus in die Wüste. Was heißt, ich meine, das ist einfach so wie uns manchmal, das kommt das Gewissen, sagt, komm, nimm dir Zeit zum Gebet, nimm dir Zeit zum Lesen. So ist Jesus eben in die Stille gegangen, in die Wüste gegangen und Jesus hat dort gefastet. Und das Fasten der Bibel ist jetzt nicht da, um einen zu quälen, sondern das hat was damit zu tun, dass man sich ganz konzentriert auf das, worum es geht. Dass man nicht abgelenkt ist durch Hüftengold, durch leckere Speisen und Trinken und solche Dinge, sondern eine Konzentration. Sich ausrichtet auf die Stille, aufs Gebet und ungestört sein. Stille, beten, ungestört sein. Und da habe ich auch ein Wort von Luther, wo er sagt, wenn Gott seine Kirche dahin baut, dann baut alsbald der Teufel eine Kapelle daneben. So nah kommt er dir. Also, wo ein Mensch die Gegenwart Gottes sucht, Raum der Stille, da baut der Teufel seine Kapelle daneben. Da kommen sofort Gedanken, Worte, Ideen, die dich wegführen wollen, die dich abbringen, die dich irritieren. Der Friedemann kennt es, wenn man eine Predigt vorbereiten soll. Ich kenne das, wenn ihr irgendeine Andacht vorbereitet, werdet ihr das erfahren. Es kommt so sicher wie die nächste Stunde, kommt irgendetwas, dann gibt es ein Drama in der Familie oder was weiß ich, irgendwas kommt. Ja. Und wenn der Teufel auftaucht, dann geht es ja nicht darum, dass er am Ende siegt, aber er ist böse, er ist gefährlich, weil er der Entwicklung deines Glaubens das Bein stellen will. Und ja, und das macht er gerade dann, wenn es um den Glauben geht, wenn es um die Freiheit geht, wenn es um die stille Zeit geht, wenn es um die Konzentration zum Bibellesen geht. Also hier in unserem Text macht er 3 Anläufe. Der erste, da sagt der Satan, Mensch, du bist doch Gottes Sohn. Es fastest du hier, 40 Tage nichts gegessen, grummel, grummel, ich höre deinen Magen brummeln. Ja, logisch, Jesus war ganz Mensch. Ich meine, der hat nicht 40 Tage gefastet und dann war nichts. Ich meine, das, Der hat also wirklich, ja, ich bin der Sohn Gottes und er wurde getauft und sein Vater hat sich bekannt zu ihm und er hat sich da wirklich ganz drauf fokussiert. Ja, jetzt hat er Hunger. Jetzt kommt da einer her mit dem leckeren Erdbeertörtchen. Da sagt er, du bist doch Gottes Sohn. Allmächtig sozusagen. War er ja auch. Er hat ja Tote zum Leben erweckt, Lazarus. War ja. Und das ist ja das Gefährliche. Ja, er könnte ja. Das Ego könnte ja. Das bin ich doch. So mach doch aus diesen Steinen Brot. Du hast doch Hunger. Ja, das ist doch nichts Schlimmes. Das ist doch noch nichts Gewaltiges, oder? Das ist doch nur so eine Kleinigkeit. Mach aus den Steinen Brot. Er hat dann nachher aus Wasser Wein gemacht, also mach doch aus Steinen Brot. Vielleicht keine so gewaltige Sache, die dich wegbringt von der geraden Spur, die in dem Moment gar nicht so dramatisch aussieht. Was weiß ich, ja, vielleicht bist du falsch abgebogen, es fragt dich einer und dann, oh, ja, es ist keine so eine große Lüge, so nicht nur eine kleine Lüge. Was aber dahinter steckt ist, hier, das, was er meint, ist, benutze doch Gott für deine eigenen Zwecke. Ja, also benutze Gott für deine Bedürfnisse. Für deine Bedürfnisse. Da gibt es auch so ein Lied, ich will alles und das sofort. So sind wir oft. Viele Wünsche und das sofort. Und am besten soll Gott dafür sorgen. Und da muss man ganz arg aufpassen, dass man da nicht auf dem falschen Weg ist. Wenn das so wäre, wer ist Gott dann eigentlich? Und wenn man solchen Stimmen vertrauen würde, solche Verlockungen auf den Leim gehen würde, was passiert dann? Wie geht Jesus damit um? Was macht er da? Interessant, er zitiert einen Satz aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 8, Vers 3. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund herausgeht. Es geht ja immer um was Wichtigeres. So manche Versuchung, die uns vom Weg abbringt, ist verlockend, aber es geht auch um etwas Wichtigeres. Und das ist irgendwie auch ein Drama, dass auch Christen das aus dem Auge verlieren, dass es um das Leben in der Ewigkeit geht. Dass auch Christen aus dem Auge verlieren, ja, uns ist ewiges Leben versprochen, aber wir werden vor dem Richterstuhl Christi erscheinen. Rechenschaft abgeben für das, wie wir umgegangen sind mit unseren Versuchungen. Aber jetzt dieser Satz, der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein, sondern von jedem Wort. Das heißt also jetzt, das ist nicht gegen Essen und Trinken, es ist überhaupt nichts falsch an Essen und Trinken, sondern hier geht es darum, dass ich nicht Gott missbrauche für meine eigenen Bedürfnisse. Also es geht nicht darum, ja, dass mein Wunschzettel von Gott abgearbeitet wird, sondern dass wir auch eine Ehrfurcht vor Gott haben, mit was wir zu ihm kommen. Ist das etwas, was ich wirklich brauche oder befriedige ich hier, ja, was weiß ich, der Nachbar kauft ein neues Auto und ist größer als meins, dann bete ich, hilf mir, dass ich mir das auch leisten kann. Also irgendso, es hört sich jetzt so fremd an, aber das ist eine große Versuchung für Menschen. Es geht um wirkliche Bedürfnisse, die durch Gott gestillt werden, durch sein Wort, durch das Hören auf ihn, durch das Hinhören. Als Frucht dann auch des Tuns dessen, was ich erkannt habe. Also wenn du denkst, du kennst noch nicht genug von der Bibel, dann lade ich dich ein, etwas zu tun, was ich mir immer als Herausforderung stelle. Tu doch einfach nur mal das, was du schon verstanden hast und das hundertprozentig. Versuch mal, das, was du verstanden hast, dass du das kerzengrad befolgst, probier mal. Natürlich wollen wir die ganze Bibel verstehen, alles lesen, aber das macht demütig. wenn du allein nur das tust, was du verstanden hast. Also Jesus, der Hunger hat, ja, wird jetzt versucht, er muss sich wehren. Und wie wehrt er sich gegen diese Versuchung? Er geht sogar ins Alte Testament. Er geht in das, was die Regeln, was der Wille Gottes ist. Also ich weiß nicht, ob du das kennst, ja, wenn du das Gefühl hast, es wäre Zeit zum Beten, zum Bibellesen, also dass ich mich einfach ja, auf Gott konzentriere und dann kommt's. Ah, ich habe vergessen, da zurückzurufen und oh, das muss ich noch machen, sonst vergesse ich das wieder, muss mich um dies und jenes kümmern. Alles wichtige Sachen natürlich, klar, wichtige Sachen. Aber dann ist Gott Nummer zwei, dann ist die Chance verpasst. Das ist ja so. Solange wir was anderes Wichtiges zu tun haben, ist Gott Nummer zwei oder Nummer drei oder Nummer fünf oder der kriegt den Rest der Zeit, das, was übrig bleibt. Da muss man sehen, er gibt uns das Beste, was er hatte, seinen Sohn. Und unsere Antwort ist, er kriegt das, was übrig bleibt. Und hier sehen wir, was ist das, wie Jesus aus dieser Versuchung kommt, indem er mehr im Wort lebt. Und das sagt das Wort uns ja auch. Es ist unseres Fußes Leuchte und wir sollen es, Tag und Nacht sollen wir es wägen. Und da sieht man etwas ganz Wichtiges. Wenn wir wirklich bedrängt werden, wenn wir eine innere Not haben, wenn ich in eine Versuchung falle, wie wichtig es ist, dass ich dann eine geistliche Notration habe. So Jesus, in dem Moment, er wusste das Wort aus dem Alten Testament und das ganze Neue Testament ist voll, auch diese Apostel, immer wieder zitieren sie aus dem Alten Testament. Wir haben ja auch Altes und Neues Testament. Welcher Bibelvers fällt dir ein, wenn du in Versuchung gerätst? Ja, das ist auch ganz unliebsam, das ist so immer was weiß ich. Neben mir wohnt ja ein Lehrer, der immer wieder sagt und entrüstet und enttäuscht ist, dass Schüler nicht einmal mehr wirklich 1 mal 1. Dann sagt er, mach mal 13 mal 17. Und dann gucken die dem in offenem Mund an, holen ihr Handy aus der Tasche und brauchen 5 Minuten, um das Ergebnis zu haben. Man sagt, das ist ja unglaublich. Weil es nicht mehr da ist. Ich meine, früher, wenn man auf Reisen gegangen ist, was war das Wichtigste? Habe ich mir einmal einen neuen beim ADAC geholt. Die Straßenkarten, oder? Damit man am Straßenrand anhalten, wieder gucken, sich merken, abbiegen, wohin, sich das einprägen, die Ortsnamen irgendwie. Also wenn du ankommen willst irgendwie, dann musst du ja den Weg kennen. Ja, heute haben wir die freundliche Stimme, die sagt, bitte drehen Sie um. Oder ja, aber wenn die mal ausfällt oder nicht da ist, die freundliche Stimme, dann sehen wir ganz schön alt aus. Dann kennen wir uns nicht einmal mehr richtig aus, weil wir uns das gar nicht angeguckt haben. Wir wollen alle in den Himmel, ja, und dann die Straßenkarte wollen wir nicht lesen. Weigen wir uns. Das ist irgendwie so dick, gell? Das ist mühsam. Ja, das ist auch der Satan. Was denkt ihr denn? Meint ihr, der will, dass wir das lesen? Ah, ne. Da fällt dir doch was gerade so Dringendes ein, was du tun sollst. Und dann quälst du dich durch ein paar Verse, aber auswendig lernen, du meine Güte. Das haben wir schon, ich weiß nicht, schon Jahrzehnte her, da gab es so einen Bruder, der ab und zu gekommen ist, Bibelmemory. Habe ich bei dem gekauft, habe ich Zettel daheim, habe ich mir selber geschrieben. Ist doch egal, wie er es macht. Das ist so ein Schatz. Ich kann es nur sagen, ist so ein Schatz. Und ihr müsst euch ja nicht die längsten Verse raussuchen. Aber die, die euch helfen können. Ja, das soll man leben in diesem Schatz, in den guten Gottesworten. Die sind so ein Trost. Gerade im Römerbrief. Wunderbar, 8. Kapitel. Also, es geht weiter. Eine nächste Probe, eine zweite Probe. Merkt der Satan, er ist nicht durchgegriffen, also machen wir jetzt was. Zoppeln wir ihn doch mal an der Ehre, was er doch alles kann. Du bist doch der Sohn Gottes, führt ihn da hoch auf den Turm und sagt, wenn du dich schon auskennst in der Bibel, ich kenne mich auch aus. Und das ist auch das Interessante, da denkt man immer, der Teufel, der hockt im dreckigen Loch und der hat keine Ahnung. Der Teufel kennt die Bibel besser als du, das kann ich dir sagen. Und er hat auch genau hier ein Zitat gefunden, womit er jetzt, wo manche Menschen finden so ein Zitat und die machen es dann auch falsch. Also sagt er, spring doch runter hier und dann, die Engel werden dich ja abfangen. Das kommt aus Psalm 91, Vers 11, wo es heißt, denn er hat seinen Engeln befohlen über dir, wir kennen das als Lied, dass sie dich behüten auf all deinen Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stößest. Also, hey, das wurde doch dir zugesprochen. Ist doch jetzt ein Klacks. Da kommen jetzt die Engel und die tragen dich. Ein Satz aus der Heiligen Schrift, stell dir vor, Jesus wehrt sich mit der Heiligen Schrift, zack, nimmt er das und macht daraus eine Falle aus der Heiligen Schrift. Sogar biblische Sätze können für Menschen zum Glatteis werden, zur Versuchung werden. Ich habe das auch vielleicht erlebt. Das ist ja, da wundere ich mich und denke, ich bin so in einer Diskussion und dann wird so ein Satz genommen, der da gar nicht hingehört, aber der jetzt genau zu der Diskussion passt, um was Falsches auszudrücken. Wie viel Leid haben Christen über andere Christen gebracht, indem sie Bibelworte denen um die Ohren gehauen haben? Lieblos, aus dem Zusammenhang gerissen, nicht passend, aber Bibelworte. Wenn ich ein Bibelwort zitiere, dann habe ich das Recht auf meiner Seite. Ja, der Teufel das Recht auf seine Seite, hat ja ein Bibelwort gebracht. Ja, das macht er hier. Ja, sozusagen, dir kann nichts passieren, Gott macht es schon. Du bist doch sein Sohn und wir sind doch seine Kinder, Gott macht es schon. Das ist doch so, das zeichnet doch echte Christen aus, oder? Dass Gott auf ihrer Seite ist, Gott macht das schon. Ja, die sind gut, ja. Du musst dann nur vertrauen, dann spring doch. Wenn du Gott vertraust, dann spring, er macht es schon. Und das ist ein Irrtum und der ist gar nicht so weit weg. Ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, ich bin da selber reingefallen. Es ging mir selber so. In jungen Jahren, als ich zum Glauben gekommen bin, da habe ich das so gedacht, habe ich gedacht. Ich entscheide mich für Gott und dann läuft alles wie im Paradies. Ist natürlich nicht so. Ich muss das auch lernen. Und es ist ein ganz großer Irrtum unter den Christen, dass man sozusagen den Erfolg der Nachfolge an dem Gelingen des Lebens abliest. Das ist völlig falsch. Völlig falsch. Das kann sein, dass da ein, denk doch nur an den Paulus, was der gemacht hat, Heidenapostel durch die Gegend reist und irgendwie, und krank der Mensch und hinterher haben sie ihn geköpft. Kann man da Erfolge ablesen? Das ist so unfair, wenn du einen Christen, der sich Mühe zieht, an dem du weltlich keinen Erfolg siehst, die Familie, Gesundheit oder irgendetwas. Und daraus den Schluss ziehst, dass er nicht ernsthaft ein Kind Gottes sein will und die Nachfolge macht. Was für ein Fehler. Da müssen wir demütig werden. So ist es nicht. Also hier in unserer Geschichte, wenn du der Sohn Gottes bist, dann sagt der Versucher, ja dann wird dir doch nichts geschehen. Dein Sturz wird aufgefangen im Schoß der Engel. Auch bei Jesus, wir wissen, Jesus ist nichts erspart geblieben. Das Allerschlimmste, dass er jetzt die Sünden der ganzen Welt vorwärts, rückwärts alles tragen soll, Garten Gethsemane. Ja. Mensch, den haben sie gekreuzigt. Von wegen, dass alles getragen wird. Siege sind keine Zeichen von Gottes Kindschaft. Aber der Teufel möchte das hier unterschieben. Das ist auch jetzt unter uns, das ist so wichtig. Daran kannst du nichts ablesen. Da kannst du nichts ablesen. Das ist ein großer Irrtum. Und es ist bis heute eine große Gefahr der Christenheit, dass das so empfunden, gedacht wird, ja, eine Irrlehre, diese Lehre. Also, wenn du richtig glaubst, wenn du richtig vertraust, dann gelingt alles, keine Niederlagen, ein Sieg nach dem anderen. Und das ist falsch. Und es geschieht dann, wenn man, so wie der Teufel das jetzt schön macht, indem man so einen Bibelvers raussetziert oder ein paar Worte zusammennimmt, die sich vernünftig anhören. Und das ist eine Irrlehre und das ist falsch, das ist ein Grundirrtum. Also auch dieser Psalm 91 ist eine falsche Auslegung des Willen Gottes, die der Satan hier macht. Und das ist eine ganz entscheidende Frage. Wie hören wir auf das Wort Gottes? Da ist so ein Filter. Alles, was so passt zu dem, wie mein Ego ist, das habe ich verstanden und akzeptiert. Und das andere, das fließt so vorbei. Wie hören wir auf die Heilige Schrift? Wie lesen wir Bibeltexte? Welche Bibeltexte lese ich denn, wenn ich welche lese? Und wie werden wir ausgerüstet, dass wir nicht einer falschen Auslegung hinterherlaufen? Der Satan ist so klug. Es gibt ganze Religionsgemeinschaften, die biblische Worte haben, aber die falsch nutzen, für die Jesus Christus nicht der Sohn Gottes ist, sondern Prophet ist und so weiter und so weiter. Also da gibt es ganze Gemeinschaften. Und das Wichtigste ist natürlich immer, du kannst nicht einen Vers rausnehmen und dann denken, dass du alles verstehst, was der meint. Man kann Bibelverse nicht aus dem Zusammenhang reißen, sondern man muss da immer viele Fragen stellen. Also wer spricht mit wem und was steht davor, auch was steht im Kapitel davor oder wozu ist das ganze Buch geschrieben? Und natürlich, jeder einzelne Bibelvers ist im Zusammenhang mit der gesamten Bibel zu verstehen. Gottes Wort widerspricht sich nicht. Die Bibel legt sich selber aus. Das geht natürlich nicht, wenn du nur im Jahr 10 Verse liest. Dann geht es natürlich nicht. Dazu gehört schon so ein Verständnis. Und die Demut, dass man nicht einen Vers lesen kann und denken kann, ja, jetzt habe ich alles verstanden. Aber Mensch, wir sind doch nicht allein. Hier gibt es Brüder und Schwestern und dass wir uns darüber unterhalten. Also ja, machen wir zu selten. Habe ich schon einmal erwähnt, wenn Christen zusammenkommen, worüber reden die? Schon traurig, dass man nicht über seine Glaubenserfahrung und über diese Dinge redet. Ja, über Fragen, die man da hat. Das ist doch nicht schlimm, wenn man das nicht versteht. Ich verstehe vieles nicht. Ich quäle mich auch mit der Offenbarung. Also rate ich auch nicht, das als Erstes zu lesen. Das ist doch normal. Das ist okay. Da komme ich zurück zu meinem goldenen Rat. Mach doch einfach mal nur das, was du verstanden hast. Das andere hat ja noch Zeit. Bei allem ist natürlich immer wichtig, da mag ich ja den Luther. Luther hat es so gesagt, guck danach, was Christus treibet. Also, was ist Jesus Beispiel? Also wir sollen, wir können, wir müssen von Jesus lernen und deshalb finde ich jetzt auch diese Geschichte gut zum drüber nachdenken und ich habe noch nicht einmal alle Ecken beleuchtet. Die könnt ihr selber noch in eurem Herzen und Gedanken wägen, was da alles an Schatz drin steckt aus diesem Bericht. Auf jeden Fall, wenn man das sagt, ist es denn sozusagen, wenn man Jesus anstaut, richtig zu sagen, so ein richtiger Christ, der geht von einem Sieg zum anderen? Was lernen wir von Jesus? Was treibt Jesus? Also was macht Jesus hier? Wie antwortet er, als der Teufel ihm so einen Satz unterschiebt? Er sagt, du sollst Gott nicht herausfordern, du sollst Gott nicht testen. Du sollst Gott nicht herausfordern. Du sollst Gott vor allem Dingen nicht für deine eigenen Dinge missbrauchen, um irgendwie mit deinem tollen Glauben zu glänzen. Also, natürlich brauche ich, also, wenn Also wenn Jesus jetzt vom Tempel gesprungen wäre, ja, dann würde ja Gott in Bedrängnis bringen. Gott ist ja nicht dazu da, um spektakuläre Wünsche zu erfüllen oder außergewöhnliche Erfahrungen oder auch fromme Erfahrungen. Aber vor allem Gott, die Gottesnähe lässt sich nicht an Erfolg oder Siegen ablesen. Glaube wird nicht erkenntlich oder sichtbar durch irgendwelche Schau äußerlich. Das Neue Testament erzählt es ja, dass diese Pharisäer, denen war das wichtig. Die sind an die Straßenecke hingestanden und dann haben die inbrünstig gebetet, damit man sieht, was das für tolle Gläubige sind. Darum geht es nicht. Was sehen wir von Jesus? Jesus am Kreuz, da wird Gott sichtbar. In Ohnmacht muss der Kelch an mir vorübergehen. Was sagt der Paulus, worum es geht? Ich bin unter euch gekommen, um nichts zu predigen als Christus, den Gekreuzigten. Nicht den Feldherr und den, der alle tolle Wunder, den Gekreuzigten. Denn darum geht es am Ende auch in deiner Nachfolge, dass du die Welt kreuzigst. Darum geht es in der Nachfolge. Da geht es darum, dass du das als nichts achtest, damit das andere alles wird. Immer ganz einfach, wenn dein Glas bis zum Rand gefüllt ist mit allen möglichen dringenden, wichtigen, irgendwelchen Träumen, irgendwas, hat Gott keinen Platz. Das muss ausleeren, damit es Platz hat. Das muss raus. Die Bibel sagt, du musst eine neue Kreatur werden. Alte Kleider weg, neue Kreatur. Ja, am Kreuz ist Christus offenbar. Christus ist der, auf den wir zu hören haben, als der Gekreuzigte. Aber der Satan gibt nicht auf. Was sagt er sich? Alle guten Dinge sind drei. Also muss man nicht denken, wenn man durch eine Patsche durch ist. Viele Menschen denken das ja. Jetzt habe ich eine Patsche durchlebt, zack, zack, kommt die nächste und zack. Und auch hier, jetzt, er packt ihn ja jedes Mal noch ein Stückchen mehr. Also er führt ihn da und sagt, schau mal, alles kannst du haben, alles. Also alles, was die Welt bietet, alles, also alles, was die Welt bietet, alle Macht, allen Erfolg, allen Reichtum, also wirklich alles, muss nur mich anbeten. Das hört sich jetzt gar nicht als so eine Versuchung an, aber auch heute ist es die größte Versuchung. Die Menschheit jagt genau dem alles nach. Mein Haus, mein Boot, mein Auto, mein Bankkonto, mein. Und sieht es nicht einmal so. Da komme ich zurück zur Versuchung. Eine Versuchung ist keine Versuchung, wenn man von vornherein sieht, dass sie schlecht ist. Das ist doch gut, wenn dein Bankkonto dick ist, weil da kannst du Gutes tun. Ich kenne so weltliche Menschen, die geben ganz viel, die spenden, die haben, wie nennt man das, solche Patenkinder auf den Philippinen und was weiß ich. Das ist doch gut. Ja, das ist gut. Ja, das ist schon gut, aber dieses Nacheifern, dem ist nicht gut. Viele Menschen, die verkaufen sich selbst und letztlich verkaufen sie ihre Seele mit diesen Dingen, die schon zugegeben völlig lecker daherkommen. Die binden sich dadurch, das ist ja. Ich habe einen ehemaligen Geschäftskollegen, der hat mit 55 aufgehört zu arbeiten, weil die Firma musste ganz dringend ganz viele Leute loswerden und dann haben die den, die Summe weiß ich nicht, aber er wurde dadurch zum sehr reichen Mann. Seitdem hat er nur Probleme damit, was er damit macht. Inflation und die Aktien fallen und was. Hat nur damit zu tun, was mache ich damit? Also das gibt Bindung. Bindung, Sachen zu haben, ist Bindung. Das ist interessant, habe ich gelesen. Bei vielen zu Hause steht da viel zu viel rum. Man kann sich ja schlecht von Dingen trennen. Man könnte es ja vielleicht nochmal brauchen. Da gibt es aber so Leute, die wollen einem dabei helfen, wie da wieder Luft in die Wohnung kommt. Die sagen, guck doch mal und guck mal alles, was du 3 Jahre nicht in der Hand hattest und schenk's her. Und wenn dann immer noch nicht Luft genug, dann 2 Jahre nicht in der Hand hattest. Das könnt ihr im Geist mal durch eure Wohnung gehen, mal überlegen, gibt es da Dinge, die ich 2 Jahre nicht in der Hand hatte? Warum habe ich denn die überhaupt noch? Die Dinge machen Bindung, die machen Bindung. Natürlich toll, wenn man eine Riesenwohnung hat mit Zimmern, die man gar nicht braucht. Was passiert in diesen Zimmern? Sind die leer? Die sind nicht leer, da steht Bindung drin. Da kommt all der Krempel rein, den man nicht mehr braucht. Jesus sagt, hinweg mit dir, Satan. Hinweg mit dir, Satan. Du sollst Gott allein anbeten und ihm dienen. Hinweg mit dir, Satan. Das finden wir auch in Matthäus 16. Heb dich hinweg, Satan, von mir. Weg mit dir, Satan. Und zwar sagt es Jesus in Matthäus 16 zu Petrus. Und was passiert da dort in Matthäus 16? Jesus hat seinen Jüngern natürlich erzählt, wo die Reise hingeht. Es war kein Geheimnis und er hat ihnen wieder gesagt, ich werde nach Jerusalem gehen und in Jerusalem, da werde ich sterben. Ja, aber da waren seine Jünger, die waren mit ihm unterwegs, die haben Leute da waren, also die haben denen ja was Gutes zu sagen gehabt. Und natürlich will doch der Petrus, dass die Bewegung noch größer wird, dass sie erfolgreicher werden. Also er wollte nicht jetzt das, was Jesus gesagt hat. Und sagt, nein, du gehst da nicht hin. Und Jesus sagt zu Petrus, seinem Jünger, weg mit dir, Satan. Warum? Dieser Erfolg und diese Mengen und dieses Schau, das ist nicht sein Weg. Und so ist nicht unser Weg. Erfolg und Reichtum, Größe, Herrlichkeit ist nicht unser Weg. Die Priorität und der Weg Jesu ist dienen. Dienen, der Geringste werden. Deshalb rät Jesus hier bei diesem dritten Test und an dieser Entscheidung, hör auf Gott. Aber nicht nur hör auf Gott, sondern dienen. Jesus entscheidet sich hier und sagt es dem Satan, allein Gott anbeten und ihm dienen. In dem Dienen steckt das Tun drin. Das ist auch so ein Ding, dem wir da ein inneres Zustimmen und sagen, ja, du hast recht, ist ein toller Anfang. Wenn dann aber nicht die Aktion folgt, dann war das ziemlich hohl. Hilft ja nichts, wenn er sagt, ja, also ich bin der Sohn Gottes und er muss ans Kreuz, er muss nach Jerusalem. Die Aktion, das Tun muss dazu. Ich habe von der Mutter Teresa gelesen, die, ihr wisst, es war ja die Schwester da, die in Kalkutta unter den Armen gewirkt hat, die hat gesagt, Gott hat mich nicht berufen, erfolgreich zu sein. Er rief mich, dass ich ihm vertraue und ihm diene. Und deshalb ja, ist die da so bekannt geworden. Also das Wort anbeten, das heißt hören, horchen und tun und dienen. Also es geht bei der Anbetung eben nicht um tolle Erfolge, tolle Gefühle, sondern Gehorsam. Gehorsam. Macht schon kein Kind gerne, macht den Erwachsenen auch nicht so gerne. Etwas gehorchen, wo die Versuchung viel verlockender ist. Gehorchen heißt hingehen, heißt auch mal verzichten. Irgendeiner Versuchung, einem leckeren Ding verzichten. Das heißt auch, in Bedrängnis geraten, um Jesu Willen, weil ich nachfolge, weil ich auf ihn höre. Ja. Jetzt bei Jesus, was ist da anders? Als er sich auf die Bibel beruft, er macht ja sich die Wahrheit der Bibel nicht zu seinen eigenen Diensten. Er versucht ja nicht, seine eigenen Dinge darin zu rechtfertigen. Die Bibel ist nicht da, um deine Dinge zu rechtfertigen. Hier, die Bibel ist nicht da, um seinen Brothunger zu stillen. Und sie ist auch nicht da, um ihn darunter zu führen und einen guten Ausgang zu garantieren. Sondern die Bibel ist da, damit wir verstehen, was Gott von uns will. Und so hat Jesus in diesen Worten den Willen des Vaters gesucht, zitiert. Ja, es ist mühsam, ja. Aber was gut ist, ist nicht mühsam, oder? Die große Versuchung ist, wenn es nicht mühsam ist, wenn es dir gerade so zufliegt. Also früher habe ich, als ich dann gedacht habe, jetzt habe ich mich bekehrt, es muss alles gut sein, habe ich dann gedacht, weshalb ist es jetzt so, dass die Leute, die sich nicht um Gottes Wort kümmern, das sieht doch so aus, als ob alles so gelingt. Die sind so erfolgreich und die haben dies, die haben das und irgendwie. Bis ich begriffen habe, dass das das Ergebnis einer Versuchung ist. Durch diese Versuchungen, durch diese Erfolge, durch dieses, sieht so aus, als ob alles gelingt, in Watte gehüllt, wirst getragen. Es ist eine Riesenversuchung, sich darin wohlzufühlen und nichts mehr zu machen. Was für ein Segen, wenn Gott dich vielleicht ins Bett schlägt, dass du da gezwungen bist, nach einem Trost zu suchen, den die Welt nicht bietet. Ja, das können wir auch freiwillig machen. Und es steckt hier da drin, das steckt jetzt in diesem Ding da drin. Dass wir die Handschrift Gottes suchen, dass wir die Wahrheit suchen, die zum wahren Leben. Ihr müsst ja immer denken, worum geht's? Dieses, dass hier alles gelingt, das ist fertig mit, was weiß ich. Mein früherer Chef ist mit 55 gestorben. Was ist unsere Lebenserwartung hier? 78, Frauen 88. Ist doch wurscht. Und wenn du 100 wirst, was ist das denn im Vergleich mit der Ewigkeit? Mit einem ewigen Leben im Glanz, in der Gnade, in der Vergebung, im Lob, im Licht, in der Liebe. Ich bin Liebe, sagt Gott. Eine Ewigkeit in der Liebe. Was brauchst du dazu? Horchen, suchen, hören auf Gott in seinem Wort, diesem Wort gehorchen. Und das führt uns zum Leben. Und es hilft uns, dem Hüftengold zu entgehen, den Versuchungen und die zu durchschauen, es zu durchschauen, dass das da kommt. Das hat viel mit der Demut zu tun, sich unter das Wort Gottes zu beugen. So wie Jesus es getan hat, bis ans Kreuz, dienen, Demut, beugen. Das wollen wir daraus lernen. Amen. Ja, Vater, wir danken dir für dein heiliges Wort und wir danken dir dafür, dass wir so viel lernen dürfen, das uns hilft auf unserem Weg hin zu dir, mehr zu den Kindern, ja, die dein Herz erfreuen. Herr Vater, und wir bitten dich darum, dass du uns hilfst, dass wir diesen Anläufen des Teufels widerstehen durch unseren Gehorsam deinem Wort gegenüber. Ja, wir danken dir, Jesus, für dein Leben, dein Vorbild. Und auch heute, dass wir lernen durften, wie wichtig es ist, im Wort Gottes ja, unseren Schatz zu finden, gehorsam zu sein in der Nachfolge. Vater, wir bitten dich um deinen Segen. Wir danken dir für deinen Geist, der in uns ist und der uns helfen möchte. Ja, wir danken dir dafür, dass wir ein Gewissen haben, das schlägt, ja, das uns mahnt, auf dem rechten Weg zu bleiben. Wir bitten um deinen Segen für einen jeden und beten durch Jesus. Amen.